Herzlich willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht.
Wir sind Juli Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gern mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
Ja, schön, guten Abend oder welche Uhrzeit auch gerade bei euch herrscht. Gute schön, Nacht. Dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind auf jeden Fall dabei. Conny, hello und ja.
Hello again.
Sag mal, hast du ein bisschen abgenommen, oder?
Ich habe abgenommen.
Vielleicht?
Ach, danke, aber ja? Ja, du siehst ja meinen Bauch gerade nicht. Ne? Also ich habe in der Corona-Zeit schon gut zugenommen. Also muss ich dazu sagen. Also das noch, ja. Auf jeden Fall, weil die Fitnessstudios haben zu. Und das muss ich auch sagen, um damit direkt mal parteiisch zu werden. Ich verstehe nicht, warum die nicht aufmachen. Beziehungsweise jetzt, wo die Zahlen runtergehen, warum nicht die Fitnessstudios direkt mit aufmachen. Weil Sport, liebe Leute, brauchen die Menschen alle. Mhm. Wer Kinder hat, weiß das.
Das stimmt. Aber ich glaube, da ist es halt immer sehr schnell mit den Aerosolen. Ich meine, da wollen wir uns jetzt nicht festbeißen mit dem Thema. Aber ich persönlich bin ja totaler Fan jetzt. Wir haben uns dieses Jahr gegönnt. Ich komme da gar nicht mehr von runter. Und zwar das Peloton-Bike. Hast du von Peloton schon mal gehört,
Kurt? Du musst da bitte mal anfragen. Wir machen hier voll die Werbung gerade. Ne? Also die müssen da mindestens hier einen Mercedes springen lassen oder...
Vielleicht noch so ein zweites, ne? Zweites Fahrrad.
Verlosen.
Ja, aber auf jeden Fall. Und ich freue mich total, ne, weil ich war ja hier, ich habe ja natürlich nach der Schwangerschaft und Geburt und so und mit, ne, habe ich ja schon mal erzählt, habe ich so ein bisschen mit meinen Schwangerschaftsfunden kämpfen müssen, klar. Und dann noch Corona. Ich weiß, bin ganz bei dir, Brüderchen. Ne, ganz ehrlich, Cody, ich habe heute zum ersten Mal wieder das Psychotriff-Coach-T-Shirt an, weil ich wieder reinpasse.
Hier, meinst du das hier? In weiß?
Ja. Ich hab's ja in weiß, ne?
So, sehr gut hier. Voll hier.
Für alle bei YouTube, genau. Ja. Ich freue mich sehr.
Genau.
So.
Schön.
Aber
was haben wir denn überhaupt für ein Thema hier, du? Hä?
Hau mal heute raus. Krankheitsangst. Oder Hypochondrie. Wir haben mehrere E-Mails dazu bekommen, muss man sagen. Wir haben mehrere Anfragen dazu bekommen von Hörern, von euch. Vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr uns dazu geschrieben habt. Das ist ein Thema, was wir ja auf dem Schirm hatten, natürlich. Was natürlich eigentlich auch im Zuge der ganzen Corona-Pandemie schon hätte mal eher ein bisschen hier auf dem Tisch landen können. Aber wir haben es einfach aus bestimmten Gründen dann heute jetzt erst hingekriegt, wie ihr merkt. Aber ich will euch eine E-Mail mal nicht vorenthalten, einfach nur mal so, dass ihr auch wisst, was erreicht uns denn da. Und das ist die E-Mail vom Simon. Der Simon hat uns geschrieben, hey ihr beiden, danke für die vielen tollen gemeinsamen Stunden, die wir bereits verbracht haben. Ja, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns immer wieder auch zuhörst. Weiter schreibt er, ich bin euch echt dankbar für die tollen Themen und neuen Sichtweisen. Eine Sache fehlte mir leider noch ein wenig und zwar ist es das Thema Krankheitsangst. Vor allem jetzt in der Isolation und im Lockdown hatte ich enorme Probleme mit dem Thema umzugehen. Aufgrund der Angst habe ich auch eine Therapie begonnen, was ich aber gemerkt habe, dass es auch bei anderen Bekannten eine enorme Aufmerksamkeit aufgrund von Corona gibt. Also dann schreibt er jetzt so in Anführungszeichen, ne, dass man so Zitate, ist das Husten schon ein Vorzeichen von Corona? Mein Bein schmerzt, habe ich eine Thrombose? Vor allem fällt es mir schwer, schreibt er, sich selbst zu beruhigen. Dr. Google, Zeitungsberichte, bekannte Geschichten aus dem Bekanntenkreis. Würde mich freuen, von euch zu hören. Genau, schreibt er weiter. Und
vielen Dank.
Ja, erstmal richtig, danke Simon, dass du uns geschrieben hast. Und dieses Thema hat uns nicht nur durch den Simon erreicht, sondern wirklich schon auch noch durch andere Hörer. Und viele haben uns natürlich auch aufgrund von Corona geschrieben und der aktuellen Situation, wie man damit halt umgehen kann und wie man da entspannt bleiben soll, wenn man dann unterwegs ist, wenn man zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit hat, auf andere Verkehrsmittel als die Bahn auszuweichen oder halt immer irgendwie auch Situationen ausgeliefert ist, in denen es natürlich auch eventuell zu einer Ansteckung kommen kann. Oder halt auch die Angst da ist, dass da in der Familie jemand sich ansteckt, ne, also auch, ja, obwohl das ist ja dann, da sind wir ja in einem anderen Thema, Verlustangst. Aber genau, also natürlich auch dieses Gefühl halt oder Angst davor, selbst zu erkranken, ist auf jeden Fall, glaube ich, aktuell ein großes Thema. Und Cord, ich finde, wir könnten da vielleicht auch nochmal drauf eingehen, weil das ist ja wahrscheinlich auch bei vielen gerade die Sorge. Das eine ist ja die Corona-Erkrankung. Das andere ist jetzt, wenn ich mich impfen lasse, ist der Impfstoff erstmal, ist der gut, ist der sicher? Oder jetzt zum Beispiel im Fall von AstraZeneca, was ja auch viel durch die Medien ging, habe ich da eventuell eine Thrombose zu befürchten, also auch da die Angst wieder. Also ich glaube, dass da die Leute, die wirklich unter Krankheitsangst leiden, bestimmt sehr an ihre Grenzen kommen oder sehr vor Herausforderungen gestellt werden. Und natürlich wahrscheinlich auch Personen, die vielleicht mit der Thematik noch nicht viel zu tun hatten, aber auch da stark verunsichert sind. Ist aber auf jeden Fall ein Thema, muss man ja einfach ganz klar so sagen, was eher der Psychotherapie zuzuschreiben ist, ne? Und damit gebe ich direkt mal ab an dich, Brüderchen.
Gerne. Vielleicht versuche ich das ein bisschen erstmal so zu gruppieren, damit auch die Hörer eine Struktur da bekommen, in dem, was du jetzt gesagt hast. Weil alles, was du gesagt hast, finde ich total angemessen, auch als du gerade noch ein bisschen zurückgerudert bist da mit Verlustängsten oder so. Aber das finde ich gar nicht, also hast du super gemacht. Warum? Weil das gehört alles mit dazu. Also die Dinge fließen wirklich in den verschiedensten Unterbereiche und Themenbereiche noch ein. Also von daher ist es gar nicht so weit hergeholt. Also was du sagst, das haben viele, das Thema. Und genau, also Hypochondrie würde ich im Moment noch kurz, bevor ich gleich zur Definition komme, ein Stück weit beiseite schieben, weil sie ist ja erstmal als eine Erkrankung, also es gibt zumindest im Sinne der Krankenkassen und des Gesundheitssystems in Deutschland, unter dem ICD-10 auch zu finden. Und wie gesagt, gucken wir uns gleich an. Wir haben aber durch Corona alleine schon, und das ist etwas, was wir auch schon vor Corona kennen, sei es Vogelgrippe, sei es Attentäter. Ja, ich erinnere mich noch, die Hörer wahrscheinlich auch noch, dass man dann gar nicht mehr wusste, wenn einer mit so einem Rucksack rumlief und den irgendwo hat stehen lassen, dass man dann Angst hatte, ne, also vor Angriffen, Attacken und was weiß ich nicht alles. Also ich spreche das Phänomen an der Sensibilisierung. Wenn wir durch bestimmte Angst, Gefahr, es könnte was Schlimmes passieren, sensibilisiert sind für ein Thema, und das passiert ja mit Corona genauso, dann fängt man an, die Dinge natürlich schneller, zu bewerten, was man vorher vielleicht nicht gemacht hat. Und wir haben das den großen Vorteil, dass wir ganz viele Medien haben, wo wir schnell aktuelle Informationen bekommen können. Das ist erstmal eine Riesenstärke. Aber so wie es eine Riesenstärke ist, ist es aber auch gleichzeitig das größte Problem dann an der Stelle, gerade an der Stelle, weil die Medien verstehen sich nicht als ich kläre auf und versuche, die Menschen zu informieren und dann auch dabei zu helfen, klarzukommen. Das ist leider nicht der Fokus. Der Fokus, so ist zumindest meine Wahrnehmung, der Fokus ist eher, wie kann ich durch welche Schlagzeile die meisten Zuschauer, Leser, Hörer, gewinnen. Und da gibt es ja viele Zeitschriften, ich will jetzt keinen nennen, ne, aber es gibt ja viele große Zeitschriften, die dann mit Schlagzeilen werben. Und wenn wir uns einfach nur nochmal klar machen, dass eine positive Schlagzeile natürlich weniger erstmal Leute anzieht, als eine, die Angst macht. Warum? Weil wir durch Angst, jeder Mensch intuitiv denkt, oh, da ist ja was Schlimmes, oder da müssen wir jetzt aufpassen, da müssen wir jetzt genau schauen, und schon sind wir alle sensibilisiert. Ich kann als Psychotherapeut jetzt über meine langjährige Erfahrung sagen, dass immer dann, wenn sagen wir mal, die nächste Angstwelle kommt für verschiedene Themen, gibt es natürlich auch entsprechend die angstsensitiv sind und genau mit dem Thema dann auch in die Praxis kommen und sagen, ich esse nicht mehr die und die Nahrungsmittel, weil die Überträger sind für die und die Erkrankungen und so weiter, ne, sei es Vogelgrippe oder egal was, ja. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem dieser Sensibilisierung. Das ist jetzt, und das spreche ich direkt an, auch bei dem Impfen so, ne, wenn es um das Thema Impfen geht, ne, wobei ich jetzt da nicht jetzt hier ganz klar in parteiisch werden will, sondern ich möchte das Phänomen erklären. Und zwar ist es so, dass wir, und das ist auch ein psychologisches Phänomen, das Thema der Wahrscheinlichkeiten. Und da steige ich ja dann schon quasi fast schon ein in auch die Therapie. Also wie man Hypochondrie behandelt. Wenn man jetzt, sagen wir mal, sehr dazu neigt, in die Ängstlichkeit zu gehen. Aber bevor wir das machen, würde ich jetzt die Definition von Hypochondrie mal reinholen. Ne, man muss sich klar machen, dass Hypochondrie. Erstmals fand ich ganz spannend. Ich habe das selber nochmal nachgeschaut. Und zwar kommt das ja vom Wort her, ist aus dem Altgriechischen, habe ich gesehen. Und das bedeutet, Moment, muss ich mal gucken, habe ich mir extra hier notiert. Fand ich total, total spannend. Ich weiß nicht, ob du das auch nachgeschlagen hast, wo der Begriff herkommt. Hast du das auch schon mal gemacht?
Schwesterherz. Nee, ehrlich gesagt.
Ja, ich hatte gerade Suche. Warte, habe ich hier nämlich nichts Falsches erzählt. Total spannend. Wortbedeutung.
Das finde ich auch spannend.
Und zwar, die Wortbedeutung kommt aus dem Altgriechischen und heißt sowas wie Hypochondria, die Seiten weichen oder genauer gesagt, das war unter dem Brustknorpel. Also so wurde es früher überliefert, dass man gesagt hat, dass die Beschwerden im Unterleib, in den Eingeweiden sind, also in den Organen, dass da irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und das ist halt unter dem Herzen gelegen. So hat man es damals zugeordnet. Man hat sowieso Dinge relativ gerne zugeordnet. Und so wurde es dann da eingebildete Erkrankung. Man bildet sich was ein, was nicht da ist. So unter dem Herzen gelegen, so hat man das gesagt. Das fand ich interessant, wie man sowas macht. Okay, bin jetzt nicht weiter geschichtlich da eingestiegen. Ist jetzt nicht so mein Bereich gewesen, aber allein wie die Wortdefinition kommt. Wir haben hier tatsächlich bei Hypochondrie das Thema, dass es stark auf den Körper bezogen ist. Also dass man eine, man könnte übersetzt sagen, dass ich eine Erkrankung kriegen kann. Also etwas erkrankt werden kann. Und das Dilemma bei den Betroffenen ist häufig das, dass die denken, wenn ein Arzt zum Beispiel sagt, und das sollte übrigens jetzt der Hörer sich nochmal ganz klar machen, das ist meine Grundhaltung, man sollte jede Symptomatik, die wir Menschen als nicht zufällig wahrnehmen, also wo wir sagen, boah, das habe ich aber schon mal gehabt, habe ich da vielleicht irgendwas oder so, ne? Dass man es dann, wenn man also dem eine Aufmerksamkeit schenkt, dass man das einmal beim Hausarzt abklären lässt. Das würde ich immer generell empfehlen, weil der Hausarzt kann, denn mit Hausarzt würde ich jetzt darunter verstehen, der Arzt, der mich am besten kennt, vom Verlauf her. Und ich unterstelle jetzt den Hausärzten, dass die auch ein Verständnis für mich mitbringen und ein Interesse, weil ich ja zu denen generell mich auch anvertrauen, immer hingehe. Und wenn ich denen die Symptomatik schildere, guckt er danach. Und wenn er zum Beispiel nichts findet und sagt, organisch haben wir hier nichts, dann würde jeder normale Mensch erstmal denken, also zumindest die Frage kurz sich stellen, habe ich mir das jetzt eingebildet? Oder warum habe ich das denn dann trotzdem gehabt? Ja, und dann sind wir schon so ein bisschen so wie an der Weggabelung. Wie gehe ich damit um? Ja, also wenn ich jetzt total viel Vertrauen zum Arzt habe, das ist übrigens bei Hypochonder genauso, die gehen dann zum Arzt, checken das ab, und wenn der Arzt dann sagt, nö, sie haben nichts, ist alles gut, ne, dann sind die beruhigt. Gehen nach Hause, haben die aktuellen Werte vom Arzt und sagen dann, gut. Wobei ich jetzt schon nur eine Gruppe beschreibe gerade. Nämlich es gibt ja zwei große Gruppen von Hypochonder. Die einen, die vermehrt die Ärzte aufsuchen, und dann die anderen, die das nicht machen. Die sagen, oh nein, ne, da will ich gar nicht, da habe ich Angst vor. Ja, so gibt's auch. Ja, die Gruppe gibt's
Angst
auch.
Angst vor der möglichen Diagnose wahrscheinlich, ne?
Ganz genau, ne? Das ist tatsächlich so der Fall bei vielen dieser Betroffenen. Und wenn wir jetzt mal eben bei der Gruppe bleiben, die bei Hypochondrie sagt, ja, es ist eine eingebildete, oder ich finde die Bezeichnung blöd, ich nehme mal meine Bezeichnung dafür, eine Symptomwertigkeit, die ich in mir wahrnehme, also eine bestimmte Phänomene, die ich aber nicht ganz klar einer körperlichen Ursache zuordnen kann. Also einer Erkrankung oder einer ganz klaren Ursache in dem Bereich. Ja, wo man sagen würde, da kann man jetzt, dann weiß man, was das ist, und dann kann man das direkt behandeln. Ja, und da gibt es auch ein schönes Lied, ich weiß jetzt leider nicht von wem, ach Mist, und zwar das handelt, wer singt das denn noch, ist mal blöd, wenn man das im Kopf hat, das singt da auch so, das tut so weh.
Hey Conny, sing mal.
Und bitte?
Ja, sing doch mal, Schatz.
Hier. Ich komme nicht auf den Text gerade, ich habe das gerade vor, die singen da, die sind da so, Mama, de. Egal, ich glaube, das kann man schlecht aus meinem Gedudel da jetzt nicht hören. Die singt damit, also was sie damit sagen will, ich sag mal, geh mal auf die Bedeutung des Liedes ein. Die sagt, dass sie, boah, jetzt lässt mich das nicht los.
Was, Schwester, jetzt ist mich lachen. Aber jetzt auch gerade nicht. Vor aber, allem, was
ja,
ist
warte,
das?
Ich suche aus, ich rede weiter und gucke parallel, ja?
Sag also, mal, was welcher sie sagt, Zeit ist und welches Genre und, aber gut,
ja, das ja, ist verlässlich. Genau. Aber was ich sagen will, um jetzt die Verwirrung aufzulösen, ist, dass, das ein Lied kommt vor, dass sie von einem Schmerz hier spricht in der Brust, und letztendlich spricht sie von Liebeskummer. Mhm. Mhm. Das ist ja auch was, so, ne? Ja, also das ist dann so, wo kommt es denn dann Herz? Also als wenn das Herz zerbricht und so weiter, ne? Und so ist es dann so gewesen. Aber so, jetzt nochmal darauf.
Ich könnte da vielleicht, während du suchst, noch gerade was zu sagen. Ich fand das ganz interessant. Ich habe mir dazu auch nochmal kurz was durchgelesen auch. Und genau, und da hieß es, dass häufig auch dieses Gefühl oder dass es so einen Teufelskreis in diesem Thema auch gibt. Du sagtest ja gerade, wenn jemand Angst hat, zu erkranken und sich denkt, okay, ich gehe mal lieber zum Arzt, und dann sagt der Arzt, nee, alles gut, sie haben nichts, dann wäre derjenige beruhigt. Jetzt heißt es in diesem Artikel aber, dass dadurch oftmals sich das Verhalten nochmal verstärkt, zum Arzt zu gehen oder auf Symptome selber zu achten, um für sich, also um wie so eine Art Kontrollinstanz zu haben, ne? Also immer das verstärkt so das Gefühl, ach super, das gibt mir Sicherheit, dann weiß ich ja Bescheid. Das heißt, sobald ich was an mir wahrnehme, also ich sollte einfach immer gut auf alles achten und wahrnehmen, damit ich dann auch wirklich schnell vom Arzt bestätigt bekomme, ist es was oder ist es nichts. Und vielleicht auch dieses Gefühl suchen, immer wieder eine positive Bestärkung zu bekommen. Was sagst du dazu, Kurt? Kannst du das auch bestätigen?
Diese Verstärkung oder? Auf jeden Fall. Diese Verstärkung auf jeden Fall. Komm, gehe ich auch gleich drauf ein, auf jeden Fall. Also um das genauer zu erläutern, weil da ist eine richtige Dynamik hinter, die ich doch ein bisschen größer aufbauen muss. Aber jetzt habe ich das Lied gefunden. Und zwar ist das von Sarah Connor, Vincent.
Okay.
Kennst du das?
Kenne ich aber nicht. Nee, leider nicht.
Genau, und dann sage ich, Mama, ich kann nicht mehr denken, ich glaube, ich habe Fieber, ich glaube, ich will das nicht. Mama, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich muss sterben. Was, wenn mein Herz zerbricht? Also sie spricht letztendlich, dann sagt sie, nein, mein Kind, das wird es nicht. Und bitte glaube mir, Schatz, du stirbst auch nicht, es ist Liebe und da hilft keine Medizin. Also so, um das mal deutlich zu machen, das fand ich eigentlich, also, das ist so ein tolles Lied, finde ich. Aber um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, Hypochondrien. Und zwar es ist so, dass die Leute, wenn die zum Arzt gehen und der Arzt sagt, da ist nichts, wir haben nichts gefunden, dann gibt es die einen, die dann sagen, okay. Also gerade wenn die an dem Arzt vertrauen, sagen die, okay, super, und gehen total entspannt, ich überspitze das, ne? Die gehen nicht ganz total entspannt, aber im Verhältnis gehen die dann beruhigt raus aus der Praxis. Und das lässt dann, kann man so sagen, wie so eine Kurve, so maximal gut, und dann geht es über die Tage wieder runter. Und parallel steigt die Angst, ja, wenn man denkt, oh, es könnte ja wieder was sein. Ein gutes Beispiel ist Hautkrebs. Wenn man zum Beispiel mal irgendwann mal einen Arzt festgestellt hat, oh, sie haben da einen Krebs gehabt, es war gutartig, aber war Krebs, dann kann da ganz schnell Angst entstehen. Vor allen Dingen, wenn die vielleicht sagen, irgendwie, oh, Vorstufe, könnte mal bösartig werden, sie müssen ab jetzt, sagt vielleicht der Arzt jetzt immer so und so oft, dann zum Arzt gehen, das checken lassen, abchecken lassen, dann geht man dann dahin. Und immer wenn man da war, ist man kurz vorher, oh, wie so eine Prüfungsangst, mega aufgeregt. Und wenn der sagt, da ist nichts, dann ist man total beruhigt im Verhältnis. Und dann aber mit der Zeit steigt natürlich wieder die Angst, es könnte ja doch irgendwie wiederkommen. Ne? Und jetzt spreche ich aber die ganze Zeit nur von der Gruppe, die zum Arzt geht und die dem Arzt das Vertrauen gibt. Jetzt stell dir vor, jetzt nehmen wir mal die andere Gruppe, die zwar zum Arzt gehen, aber denken, ja, vielleicht hat der Arzt ja doch nicht richtig hingeguckt. Vielleicht hat er ja was übersehen. Und dann denken die sich, ich brauche eine Zweitmeinung. So, dann gehe ich zum nächsten Arzt und dann sagt der Arzt vielleicht dann so, ja, wir haben auch nichts festgestellt, oder finde ich persönlich noch schlimmer, der sagt dann so, ja, das könnte das, ja, wir haben was festgestellt, aber wir wissen nicht ganz genau, was es ist, vielleicht sollten wir das und das noch weiter untersuchen und das noch untersuchen, weil man ja auch die Ärzte sensibilisiert, zwar nicht in der Angst, aber in der Bereitschaft, genauer nachzugucken. Und worauf ich hinaus will, ist, und das ist vielleicht auch nochmal für den Hörer wichtig, dass Artefakte, ich erkläre gleich, was das war, ja, ich mach's jetzt. Artefakte bedeutet, ich habe Zufallsbefunde, also Auffälligkeiten am Körper, die aber nichts mit Ursache-Wirkung zu tun haben. Also zum Beispiel, wenn ich denke, ich habe einen Gehirntumor, mache eine MRT-Aufnahme und der Arzt sagt, nee, Sie haben keinen Gehirntumor, aber Ihr Gehirn sieht irgendwie trotzdem komisch aus. Also wird der Arzt nie so sagen. Er wird dann sagen, hier haben Sie ein größeres, Liquorbereich, ja, so. Ich versuche immer das so zu formulieren. Ja, es gibt da Bereiche, Begriffe für. Ja, ich will aber so, dass auch die Nichtmediziner mich verstehen. Ne? Also es gibt verschiedene Bereiche, die halt nicht nur von Gehirnmasse ausgefüllt sind, sondern die an der Stelle so eher mit Liquor, ja, mit Flüssigkeit ausgefüllt sind. Und die könnten an der einen Stelle vielleicht größer sein, kleiner sein und so weiter. Und das könnte dann, ja, das ist erstmal ein Artefakt, um es jetzt mal sehr platt runterzubrechen von meiner Seite her, jetzt wird wahrscheinlich jeder Fachmann aus dem Bereich sagen, boah, was sagt der Kurt denn da? Aber es ist vom Prinzip her tatsächlich so, was ich jetzt hier gerade versuche zu vermitteln, dass halt Auffälligkeiten dann plötzlich so eine Aufmerksamkeit bekommen, dann heißt das so, oh, was ist das denn, wo kommt das denn her? Und dann wird die Angst natürlich entsprechend nochmal verstärkt, auf der gleichen Seite wird man aber beruhigt, weil man sich denkt, ha, der ist da dran, der guckt jetzt genau nach, was das ist. Und dann macht man vielleicht noch die und die Maßnahme, die und die, und irgendwie sagt er am Ende, ja, nee, das, was sie da gedacht haben, ist es nicht. Und dann wird man, und darauf will ich hinaus, noch mehr verunsichert. Also, ne, deswegen ist es, und das ist auch, wenn man so will, die in der Therapie sowieso die Gratwanderung. Man hat zwei Pole. Das eine ist Vertrauen, das andere ist Kontrolle und Sicherheit. Aber ich würde sagen, eher erstmal Sicherheit. Sicherheit und Vertrauen. Beides ist nicht unbedingt automatisch immer entgegengesetzt. Ich kann mich auch sicher fühlen in meinem Vertrauen zu etwas. Ich kann aber auch sagen, ich kann generell nicht vertrauen. Ich muss mich immer absichern. Ich muss es immer zu 100% wissen. So. Mhm. Aber jetzt machen wir uns bitte nichts vor. Jetzt müssen wir uns alle an die eigene Nase packen. Die Sicherheit ist immer temporär begrenzt. Und zwar immer auf den Moment, der gerade ist. Ich weiß, dass jetzt gerade alles hier in meinem Raum hier, wo ich hier sitze, gut ist. Weiß ich das, ob in 5 Sekunden das Haus zusammenstürzt? Die Wahrscheinlichkeit, dass es zusammenstürzt, ist sehr gering. Weil ich wohne nicht jetzt in einem Krisengebiet, wo jeden Tag ein Erdbeben ist. Weil da wäre die Wahrscheinlichkeit höher. Hier jetzt in Moers, vielleicht Judith, kannst du dich noch erinnern, als wir im Jugendalter waren, hat doch mal, als wir in Rheinberg gewohnt haben, noch mal das Gebetweg. Weil, kannst du dich erinnern? Nachts, kannst du dich an sowas noch erinnern? Oder warst du zu klein?
Doch, doch, so da weiß ich noch.
So eine kleine Anekdote hier.
Aber Cody, ey, jetzt komm. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, stimmt.
Ja, aber hier, ist gar nicht so unwichtig, aber er hat es auch gebebt und dann haben wir so kurz wackelt alles, das war dann vom Bergwerk noch. Ja, aber auch das alles easy. Also war jetzt nichts Dramatisches, aber worauf will ich hinaus? Die Wahrscheinlichkeit, dass hier das Haus jetzt zusammengestürzt wäre, als ich jetzt gerade gesagt habe, 5 Sekunden weiter, ist ja schon länger jetzt vorbei, müsste ich ja jetzt schon längst tot sein. Das heißt, jeder Hörer wird dann denken, der hat sie nicht alle. Ich sag's absichtlich so überspitzt. Der hat sie nicht alle, wenn der Kurt jetzt echt eine Angst hat, das Haus stürzt gleich zusammen. Und jetzt kommt's noch besser.
Ja, du willst ja nur was verbildlichen. Also ich glaube, wir können dir alle folgen, Conny. Es ist super spannend.
Aber ich will noch was anderes dazu erwähnen, weil damit erkläre ich was das große Riesenproblem damit.
Okay, verstehe.
Ich würde dann, wenn ich bei dieser Überzeugung bleibe, dass hier das Haus zusammenstürzt, würde ich jedes Geräusch, was hier im Haus ist, direkt entsprechend interpretieren. Also wenn es dir knackt, würde ich denken, oh, jetzt gleich, gut, ne? Sag bitte einem Bescheid, dass ich gleich sterbe, ne? Nachlass und so weiter. Ja, also, aber das, was ich hier so lustig überspitzt ausführe, ist für die Betroffenen ein blanker Horror. Und wenn wir das jetzt übertragen, jetzt in die Corona-Situation, Impfen und alles, was für Informationen reinkommen und so viele Tote und so weiter, ne? Das ist so, ich als Psychotherapeut sag da so zu, ja, wie die Informationsvermittlung in den Medien ist, total daneben, ist voll Kindergarten. Also mir zeigt, ich finde immer, die Gesellschaft zeigt anhand ihrem Verhalten, wie weit wir sind. Und wir sind echt im Kindergarten, wenn ich sehe, wie die Medien eigentlich im Grunde genommen alles selber produzieren und die Angst noch schüren. Also Quatsch mit Soße. Ja. Aber jetzt zurück zur Hypochondrie. Also die Person wird immer weitersuchen. Und das ist etwas, das habe ich auch in meiner Praxiserfahrung immer wieder erlebt. Dass wenn ich zum Beispiel als Fachmann dazugezogen worden bin, nachdem gerade in der Kinderklinik war das sehr oft, dass dann die Fragestellung war, was hatte mein Kind? Und dann, wenn dann organisch nichts gefunden worden ist, sind die dann zu mir gekommen und ich habe mir auch nochmal drauf geguckt, um zu gucken, ob da psychisch vielleicht irgendwie was sein könnte, was es erklärt, warum sie sich so fühlen und so weiter. Und wenn ich nichts finde, das war mir dann natürlich das Ungünstigste, weil dann muss ich denen sagen, man ist weder körperlich noch psychisch gerade was zu finden und wir müssen sie leider mit der Unsicherheit, also das heißt, dass das Kind Symptome hat, also Empfindungen dazu hat, aber wir keine Erklärung dafür haben, muss man die gehen lassen. Das finde ich viel wichtiger, als dass man irgendeine blöde, pauschale Antwort gibt, die dann nachher überhaupt nicht passt. Da möchte ich jetzt nämlich alle Betroffenen, auch Fachleute nochmal dran, also wirklich an die Fachleute appellieren, dass man sich gut überlegen sollte, was man sagt, weil das ist wegweisend. Das ist wirklich wegweisend. Und ich sage dann lieber, wenn ich nicht davon überzeugt bin oder nicht ausreichend Informationen dazu habe, das habe ich öfter getan, wenn ich nicht sicher war, weil ich muss das ja auch erklären können, dann habe ich dann gesagt, tut mir leid, ich kann Ihnen da leider nichts zu sagen. Ich kann Ihnen höchstens anbieten, kommen Sie nach einer Zeit nochmal wieder und wir gucken nochmal drauf, wenn sich das weiter besteht oder verändert. Jetzt gehe ich mal weiter in dem Fall in der Begleitung von Hypochondrie. Weil, wie sieht die Therapie denn da aus? Wenn die zu mir kommen, dann muss ich erstmal natürlich die gesamte Situation erfassen. Also ich muss mal hören, wie ist das denn entstanden, wie sind die Gedanken dazu, die Angst entstanden, was haben die für Erfahrungen gemacht, haben die vielleicht realistische oder reale Bedrohungsszenarien schon gehabt, hatten die schon mal Krebs, ist schon mal jemand an Herzinfarkt verstorben und der Hypochonder hat Angst, selber an Herzinfarkt zu versterben, aber ist kerngesund, körperlich am Herzen. Na, also so, ich muss die Zusammenhänge verstehen, wie diese Hypochondrie entstanden ist, diese Symptomatik. Und dann, wenn ich das erfasst habe, das nennt man diese Anamnese, die Biografie, die Krankheitsentstehung, wenn man das gemacht hat, dann geht man in die Therapieplanung. Das heißt, man erklärt dem Klienten, ich sage mal Klient ja dazu, was man jetzt macht inhaltlich. Und zwar das eine ist, man muss erläutern, wie funktioniert die Angst. Wie funktioniert unser Gehirn, unsere Kognition, unser Gedanken in Bezug auf Angst? Und wie kann ich die verändern? Und zwar kurzfristig, mittelfristig und langfristig. So, und dann komme ich mit folgenden Sachen. Man fängt an mit Wahrscheinlichkeiten. Dass man dann, wie ich gerade hier das Beispiel sehr ausgeführt habe mit dem Zimmer hier, ne, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass das zusammenstürzt. Ne? Ich mache sogar jetzt, weil ich ja nicht immer von dem Zimmer ausgehe, sondern ich sage dann so, wenn sie daran glauben, dass die Aliens uns entführen können, kann ja sein, liegt vielleicht bei 0,001 oder bei für andere gibt's das gar nicht. Ne? Aber sehr weit außen in den Wahrscheinlichkeiten, da male ich mal so einen Kreis und ich sage dann, in der Mitte haben wir einen Punkt. Und der Punkt ist die einzige Konstante, die feststeht. Und dann fragen die mich meistens, was ist das denn? Und dann sage ich dann dazu, ja, das ist die Realität. Das ist das, was wirklich ist. Nämlich zum Beispiel, wenn da eine Tür klopft, wir machen die auf und da steht mein Kollege dahinter, dann ist die Realität der Kollege, der hinter der Tür steht. Also der Punkt, das ist die Realität. Alles andere, wer da klopfen könnte, sei es Außerirdische, der Mörder von gestern aus dem Tatort oder wie auch immer, hängt dann davon ab, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ich das selber wahrnehme. Kannst du mir folgen, ne, Schwester?
Ich kann dir folgen, ja.
Und das hängt hier, das ist jetzt ganz wichtig. Jetzt kommt die Wahrscheinlichkeiten, also wo die Möglichkeiten der verschiedenen Aspekte oder die verschiedenen Möglichkeiten jetzt näher an der Realität im Kreis sind oder weiter weg von der Realität, hängt von den eigenen Erfahrungen und meiner Fantasie ab. Wenn ich also jemand bin, der im Kriegsgebiet groß geworden bin, für den sind Kriegsszenarien und Explosionen, Schießereien viel näher an der Realität als jemand, der davon gar nichts mitbekommen hat. Also der das nur aus Büchern kennt. Mhm. Um das nochmal damit deutlich zu machen, wisst ihr? Also um auch die Hörer damit anzusprechen. So ist das ja auch mit Husten. Früher hätte man beim Husten, also jetzt vor Corona, hätte man gesagt, ja gut, ne, hast du mal irgendwie verschluckt oder sonst was. Heute musst du, wenn du hustest oder niest, musst du direkt eine Erklärung abgeben, am besten 5 Belege haben, um zu erläutern, dass du jetzt nicht gerade Corona hast. Sondern nur Heuschnupfen oder so. Ja, also das zeigt die Sensibilisierung und die Wahrscheinlichkeiten. Wenn das der Betreffende verstanden hat, kann der nämlich ab sofort seine eigenen Gedanken besser einordnen. Und damit ist das noch nicht gelöst, das Problem, aber er kann sie besser einordnen. Und die Betroffenen sind dann schon aufgerufen, und das ist jetzt ganz wichtig nochmal, inwieweit habe ich Vertrauen in diesem Setting? Habe ich das Vertrauen in den Therapeuten? Halte ich den für kompetent und lasse ich es sein. Weil wenn ich dem nicht vertraue, kann er mir noch so viel erzählen, das kommt nicht an. Ich schaffe das nicht. Und ich muss das ja, was der erzählt, ja auch noch überführen in meine eigene. Wenn ich also in mein eigenes Sein, also wenn ich selber so selbstunsicher bin, dass ich sage, ja, Norbert, Sie haben so recht, aber ich kann das alles nicht sehen. Bin mir da nicht sicher, ob ich das schaffe. Ja, so, dann bin ich total verunsichert und schaffe das nicht. Das gibt es auch.
Ja, klar,
dann muss ich erst an der Selbstsicherheit, weißt du, an der Selbstsicherheit ansetzen.
Okay. Ne?
Und genau, und dann würde man auch, je nachdem, was es geht, ne, zum Beispiel jetzt bei Hautkrebs als ein Beispiel, ist mal ein ganz gutes Beispiel für den Ablauf, weil die bekommen ja eh dann die Empfehlung, regelmäßig zur Kontrolle zu kommen, am Anfang sehr häufig und dann mit der Zeit immer weniger. Und das ist auch psychotherapeutisch ein sehr gutes Konzept, dass man sagt, okay, am Anfang muss man die Person ja in ihrer Unsicherheit stark abholen und sie soll durch die vermehrten Kontrollen das Gefühl bekommen, hier ist wirklich nichts, ist alles gut. Oder es ist nichts, es passiert nichts. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist bei mir jetzt nicht höher als bei anderen. Ich sage den Betroffenen sogar häufig, wenn je nach Thema, ne, sage ich denen das tatsächlich auch, schauen Sie mal, ihm geht sogar im Verhältnis gegenüber der Bevölkerung sogar, haben sie sogar noch Vorteile. Weil bei ihnen ist es überprüft worden, bei den meisten draußen nicht. ob die Hautkrebs haben oder nicht. Dann kriegen sie noch die Rückmeldung, sie haben nichts. Ist doch gut, ist doch sehr gut. Und damit können die dann, darüber ist es die Idee, auch immer mehr Vertrauen gewinnen wieder, indem dass das okay ist. Aber wir haben noch ein anderes Thema. Das haben wir hier heute noch nicht angesprochen. Bei Hypochondrie haben wir immer das Thema, du hast das gerade in der Einleitung gesagt, von Kontrollverlust, von, dass ich vielleicht sterben könnte, dass was ganz Schlimmes passiert. Und dieses Szenario sollte man sich ansehen, dass man sagt, ja und wenn, was ist denn dann? Und sagen dann die Personen, ja, ich will nicht sterben oder ich will die und die Person nicht verlieren oder ne, so. Und da muss man tatsächlich, würde ich immer empfehlen, wenn die Person das zulässt, sich das auch ansehen und sagen, ja, okay, klar, aber wir werden ja sowieso irgendwann mal, so ist zumindest mein Verständnis, irgendwann mal alle versterben. Mhm. Irgendwann kommt das ja eh. Und also man versucht zu sensibilisieren in den konstruktiven Anteilen, dass man dann sagt, ja, versterben, okay, ne, laut Statistik, auch wieder da Wahrscheinlichkeiten, ne, wobei ich jetzt nicht derjenige bin, der immer sich an Statistiken orientiert, aber gerne an der Realität, wenn gerade die Sonne untergeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sonne wieder hochgeht, in dem Moment noch nicht so hoch. Aber wenn ich schon später tief in der Nacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wächst die mit der Zeit. Und so kann man das dann auch denen dann deutlich machen. Dann sagen, ja, wie alt sind sie denn? Okay, sie sind 70. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass sie dann vielleicht wirklich versterben könnten. Und vielleicht macht es Sinn, da nochmal anders drauf zu schauen. Und das meine ich so, wie ich es euch jetzt hier auch sage. Also es geht darum, realistisch mit den Dingen umzugehen. Es gibt Leute, die werden 100. Es gibt Leute, die sterben vielleicht dann tatsächlich mit Mitte 70 oder Anfang 70 oder so. Ich habe auch schon eine Klientin begleitet, die, also so schicks, also mehrere Klienten, die auch mit der Zeit dann verstorben sind. Weil ich ja schon seit den 90ern im Klinischen arbeite und seit jetzt als Psychotherapeut so seit Anfang 2000. Und es ist so, dass es da schon Klienten auch gibt, die, wie gesagt, auch wirklich versterben. Also ich hatte zum Beispiel, ich kann mich an einen Fall erinnern von einem Mann, der kam mit Hautkrebs und übrigens ist der anonymisiert, der Fall, ne? Also damit, ja. Nur, dass das klar ist, ne? Dass die Person nicht jetzt sofort dadurch rekodiert werden kann, ne? Das muss ich immer ganz klar dazu sagen jetzt hier. Und die Person hat halt ganz viel Angst davor gehabt und die Person ist dann, also sie hatte immer das Gefühl gehabt, sie wird vielleicht versterben und die ist dann die kam zu mir in die Therapie, 8 Jahre später ist sie tatsächlich auch an etwas verstorben, aber an etwas anderem. Okay. Und dann wäre natürlich jetzt die Frage, woran liegt das? Jetzt ist das ganz wichtig, was für Konzepte ziehen wir jetzt zu Rate? Sagen wir Zufall? Sagen wir, es gibt sowas wie vielleicht einen Zusammenhang? Und jetzt könnten die Hypochonder denken, oh Gott, dann bilde ich mir das ein, nachher sterbe ich ja doch wirklich noch. Ist natürlich ein gefundenes Fressen, um darin jetzt noch weiter aufzugehen. Ne? Ich bin immer ein totaler Freund davon, die Kirche im Dorf zu lassen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich Angst davor habe, einen Herzinfarkt zu bekommen, ja, und mein Herz ist körperlich gesund, ist die Wahrscheinlichkeit, daran zu versterben, nicht möglich. Also super gering. Da kann ich mir echt sagen, dann sage ich denen auch, ja, stellen Sie sich doch mal vor, Sie sterben. Sagen Sie doch, ich möchte jetzt sofort am Herzinfarkt versterben. Sagen Sie das doch einfach mal. Das wird nicht funktionieren.
Ja, Kurt, aber die Frage, die sich da ja, glaube ich, auch wirklich viele stellen, ist, kann ich aufgrund meiner Krankheitsangst vielleicht sogar die Krankheit hervorrufen bzw. herbeiführen, weil ich mich ja auch so krass damit auseinandersetze, ne?
Ja, kann ich was zu sagen. Und zwar ich gehe jetzt mal eben von dem wissenschaftlichen Stand aus, ja. Wenn du jetzt die Lehrbücher zu Rate ziehst, würde man sagen, dass eine Hypochondrie niemals zu einer tatsächlichen Krankheit führt oder zu einem Tode oder sonst was damit zu tun hat.
Also wenn die Angst zum Beispiel, die ich vergegenwärtige, Entschuldigung, muss ich nochmal einhaken, ja?
Ja, bitte.
Die wird durch die Hypochondrie nicht noch eher zum Beispiel die
Angst
Realität
wird verstärkt. Überführt. Nein, die Angst wird nur verstärkt. Die Angst wird bei der Hypochondrie verstärkt. Das heißt, wenn man so will, wird die Angsterkrankung wird verstärkt, wenn wir jetzt in Diagnosen widersprechen. Die wird verstärkt, ja. Und alles, was daran dranhängt, wird natürlich mit verstärkt. Also wenn ich zum Beispiel Herzprobleme habe, also zum Beispiel, dass ich vielleicht einen Bluthochdruck habe oder Diabetes oder eine chronische Darmerkrankung oder egal was, das kann alles sein, dass das automatisch mit belastet wird, weil ich mich ja die ganze Zeit in so einem Angstszenario bewege. Aber dass ich daran versterbe, direkt, so wie ich das jetzt so Ursache wirkungsmäßig, die Wahrscheinlichkeit würde ich als erstens erstmal sehr gering bezeichnen. Und wenn ich jetzt aber das Konzept hinzunehme und ich muss sagen, je älter und je länger ich jetzt in der Therapie bin und also therapeutisch begleite und so und mich wissenschaftlich auch immer wieder einmal aktualisiere, bin ich schon der Meinung, dass es Zusammenhänge davon gibt, wie Krankheiten entstehen und wie ich mich selber ausrichte. Mhm. Also so ein bisschen wie beim Auto. Wenn ich immer ganz scharf in die Kurve fahre, ist der Verschleiß der Reifen an den Stellen, wo natürlich, also ich bremse oder zu schnell fahre, natürlich am höchsten. Also sprich, wenn ich sehr ängstlich in bestimmten Bereichen oder in bestimmten Bereichen sehr stark reingehe, ist die Gefahr hoch, dass ich mit der Zeit da eventuell was Zusätzliches provoziere. Aber damit will ich nicht sagen, es ist wichtig hier für die Hörer, dass eine Hypochondrie automatisch direkt zu einer dieser Erkrankung oder mit, also wie ich gerade meinte mit Herzinfarkt, ne? Wenn ich Panikattacke habe, dass ich automatisch einen Herzinfarkt kriege, das funktioniert so nicht. Aber wenn ich jetzt komme ich ein bisschen mit den Traumakonzepten, Ursache, Wirkung, wenn ich Dinge erlebt habe oder ich merke, in mir ist was gespalten oder sehr stark in dieser, sagt man, in so einer Abspaltung, in so einer Verletzlichkeit, in einer Angst, dass irgendetwas in mir passieren könnte, dann kann diese Abspaltung dazu führen, dass die Dinge sich natürlich verlagern, wie ich das mal erklärt habe, auch in den anderen Folgen, dass quasi aus einer Angststörung zum Beispiel später meine Depression wird und aus einer Depression irgendwann meine Schmerzstörung. Solche Dinge können natürlich dann passieren. Wie bei dem Klient, den ich gerade gesagt habe, dass er dann später an einer Erkrankung verstorben ist. Okay, da gab es jetzt für mich als Therapeut keinen direkten Zusammenhang mit dieser Erkrankung, aber ob es Zusammenhänge gibt, soweit würde ich tatsächlich derzeit noch nicht gehen, aber ich glaube, dass es für alles einen Grund gibt und dass wir die Möglichkeit haben, natürlich Dinge mit zu beeinflussen. Also das ja, aber damit will ich nicht mir widersprechen, was ich gerade hier ausführe die ganze Zeit, dass man nicht daraus eine Folgeerkrankung bekommt. Es geht mehr um das direkt und indirekt. Also, dass ich jetzt, wenn ich sage, ich kriege einen Herzinfarkt, ne, so ich will keinen Herzinfarkt kriegen, da gehe ich ja direkt auf das Thema Herzinfarkt ein. Und das resultiert nicht automatisch dazu, dass ich, ist mein Verständnis dafür und auch das von den Lehrbüchern, dass man dann automatisch auch wirklich einen Herzinfarkt kriegt. Das ist ein Irrtum. Aber dass ich indirekt durch meine Belastung, durch meine Stressreaktion, durch meine Anspannungen an anderer Stelle, sagen wir mal, vulnerabel werde, sagen wir Therapeuten dazu, das heißt verletzlicher werde, dass ich da dann anfälliger werde, die Wahrscheinlichkeit steigt. Klar, das ist vielleicht, verstehst du, ne, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Also gut, dass du da oder dass wir das nochmal angesprochen haben. Ich hätte jetzt nochmal die Frage an dich auch, Kurt, ganz... Also zwei Fragen eigentlich. Ich fange mit der ersten Frage an. Was glaubst du, warum oder was ist häufig deines Beobachtens her die Ursache für Hypochondrie oder Krankheitsangst? Kann man sagen, die Patienten haben häufig einen gemeinsamen Nenner, wo das herkommt?
Ja, kann man sagen, ja. Also ich würde, wenn man sie ganz runterbricht, wir nehmen Einzelfälle, wo man nicht sicher ist oder so mal raus, würde ich sagen, entweder ist durch Beobachtungslernen, dass diese Krankheitsangst entweder direkt vermittelt worden ist, also zum Motto, da musst du aufpassen, sonst passiert dir nachher noch was ganz Gefährliches, ja, oder auch Beobachtungslernen, dass ich sehe, jemand anders ist, was passiert, der ist tot umgefallen und ich habe Angst, dass mir sowas auch passieren könnte. Das ist das eine. Das andere wäre, dass es eine Reaktion ist aufgrund von Dingen, die wie Schicksalsschläge und eine Unberechenbarkeit des Lebens von Personen irgendwie darstellt und ich versuche, das über dieses Symptomatisieren, also auf eine andere Ebene zu holen, versuche ich das zu verarbeiten. Wieder, wenn man so will, ist das so ein psychologisches Konzept unseres Organismus, das wieder greifbar, kontrollierbarer zu machen.
Okay.
Ich hoffe, das ist nachvollziehbar, was ich sage. Ja.
Ja. Und wenn wir jetzt mal auch konkret auf das Thema Corona gehen und halt Impfstoff und weil du gerade sagtest, auch so das Thema Wahrscheinlichkeit, ne? Da bist du ja viel reingegangen vorhin, dass du das auch mit den Patienten besprichst. Jetzt finde ich ja, eine Corona-Erkrankung ist ja nicht wirklich ganz unwahrscheinlich bei einer hohen Inzidenz oder kann man sich ja nun mal nicht ganz vorschützen oder halt auch bei dem Impfstoff da irgendwie diese Nebenwirkung, klar gibt es da eine Wahrscheinlichkeitsquote, aber trotz allem ist es ja nicht ganz abwegig, so wie jetzt zum Beispiel dein Beispiel mit dem, dass das Haus gleich einstürzt. Was gibst du den Leuten mit an die Hand oder wie würdest du mit solchen Leuten darüber sprechen?
Ja, kann ich dir sagen. Also ich bin immer ein totaler Fan von sowas, dass man mit dem arbeitet, was ist. Also es ist totaler Quatsch zu denken, man muss den Betreffenden sagen, das wird schon nicht passieren, da ist schon nichts, ne? Das wird schon alles gut gehen. Ne? So, das ist zwar ganz schön zu optimieren oder hört sich immer ganz nett an. Ich bin eher ein Freund davon, dann, dass man sagt, ja, stellen Sie sich vor, passiert was und dann? Also, was machen sie denn dann? Also eher, dass man da so, wie so ein Preparedness, dass man nicht jetzt denkt, oh, es passiert auf jeden Fall, sondern das ist im Grunde genommen auch Angst steigernd, sondern vielmehr, dass man die Person darin sensibilisiert, ja, und wenn es passiert, was machen sie denn dann? Also mehr so in diese Sicherheit, in so ein Sicherheitsgefühl zu überführen, dass man sich für die Situationen kompetenter wahrnimmt. Also kompetent im Sinne von, dass man weiß, was man dann tut. Das ist so ein bisschen wie, vielleicht nochmal kurz da zum Beispiel, das ist so ein bisschen wie Reanimation. Wenn jemand umfällt im Krankenhaus, gibt es dafür einen Plan. Da macht man sich nicht einen Plan, wenn es passiert. So im Sinne von so, oh, was machen wir jetzt? Der ist umgefallen und so weiter. Nein, es gibt einen ganz klaren Plan, es gibt einen ganz klaren Koffer und es gibt also alles genau geregelt. Und allein, dass man das weiß, beruhigt schon. Man weiß, es geht weiter.
Gebe ich dir recht.
Ja, und es gibt, ne, und das ist etwas, das würde ich eh als so ein Grundgefühl gerne den Klienten dabei helfen, dass sie das bekommen. Und auch mit der Folge hier damit auch Mut machen, dass es nicht darum geht, die Dinge schön zu reden oder schlecht zu reden, weil in die Angst reinzugehen ist der, sagen wir mal, vielleicht erstmal naheliegendste Aspekt, um sich damit auseinanderzusetzen, aber das ist nicht richtig. Man setzt sich ja nur mit der Emotion auseinander, nicht mit der mit den Fakten der Situation.
Das finde ich auch gut, dass du das nochmal ansprichst, weil das, glaube ich, ist ja auch ein gut oder viel genutztes Tool, glaube ich, bei euch in der Psychotherapie, in der Verhaltenstherapie, ne? Ängste, glaube ich, wirklich bis zum Ende durchzuspielen, ne? Also auch wirklich natürlich. Gedanklich, ne?
Gedanklich, ja, ne? Ganz genau.
Weil viele, ich glaube, viele Ängste existieren ja immer nur so bis zu einem bestimmten Grad oder bis zu einem bestimmten Punkt, werden die gedanklich, glaube ich, ne, werden die visualisiert und aber ne, ich glaube, so wie du das gerade sagtest auch, aber was macht man denn dann wirklich? Was würde man denn tun?
Also
dieses Hilfspaket Ängste, auch, ne?
Genau, weil Ängste lösen sich immer dann auf, wenn man sie in die Realität überführt. Und zwar in zwei Formen. Also entweder in dem, dass es gar keine Angst ist, dass es nur eine Illusion war. Oder dass die Angst tatsächlich da ist und dann ist sie berechtigt. Mhm. Also im Sinne von, ich sage jetzt mal als deutliches, wie wenn ein Löwe vor mir steht. Ja? Also wenn jemand an die Tür klopft, Tür geht auf, das ist ein Löwe, finde ich es gut, wenn ich Angst habe. Also, weil dann muss ich schneller reagieren, je nachdem, was man da macht. Das wüsste ich jetzt in dem Moment leider auch nicht. Ja, kann man dann nochmal drüber nachdenken. Vielleicht mal im Zoo nachfragen oder so. Ja, oder irgendwie so ein Fachmann. Und dann wird man wieder beruhigt durch die Informationen, wenn das jetzt meine Angst wäre. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel höre, es klopft an der Tür, ist der Löwe so lange in meinem Kopf, also die Angst, und mit allen Details, bis ich sie in die Realität überführe. Wenn ich die Tür aufmache und dahinter steht ein Kollege oder Familie oder wer auch immer, dann löst sich die Angst sofort auf.
Ja. Ja, also genau, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ne, dass man da wirklich auch genau hinschaut oder mit den Klienten darüber spricht, was kann man denn auch tun, wenn es eintritt.
Genau.
Was würdest du denn jetzt aber... Also das heißt, du würdest mit dir zum Beispiel, was würdest du Leuten entgegnen, die gerade sagen, Corona macht mir einfach mega Angst? Ja. Und wir haben auch Zuschriften bekommen von Leuten, die sagen, mir macht es auch sehr viel Angst, weil zum Beispiel mein Partner, der mit mir im Haushalt lebt oder jemand anderes, der mit mir im Haushalt lebt, nicht so vorsichtig mit dem ganzen Thema umgeht wie ich.
Ja, das hatten wir auch mal in einer Sonderfolge auch sogar benannt, das Thema. Was wir da gesagt haben, ist auch nach wie vor mein Stand dazu und auch meine Meinung. Es ist so, dass man bis zu einem gewissen Grad versucht, natürlich Kommunikation zu führen und ein Verständnis füreinander zu bewirken, ne, dass man da sich irgendwie zuarbeitet und nicht der eine sagt, ist mir doch egal, und der andere dann so, da voll panisch ist. Ne, da muss man gucken, wie weit ist da eine Kompatibilität oder durch Aufklärung ein Wir-Gefühl zu kreieren. Und wenn das nicht möglich ist, muss man sich tatsächlich ein Stück weit abgrenzen. Das gibt es, habe ich alles schon erlebt. Also dass dann zum Beispiel hier die Corona-Leugner, ja, muss ich wirklich so formulieren. Ja, wenn dann zum Beispiel die dann sagen, ja, wir machen da mal ein privates Geburtstagsfest, ne, und dann können alle kommen, und wenn du nicht kommst, kriegst du sogar noch das Gefühl vermittelt, so nach dem Motto, ey, wieso kommst du denn nicht? Also, weil, was soll das denn? Ne? So, und also dass du dann dich schon, wenn du da einfach so dich eher so verunsichert fühlst in der Gesamtsituation, dass du dann da dich nicht gesehen fühlst. Und da wäre meine Empfehlung, gerade in sowas, wenn ich merke, die anderen haben eine andere Sicht da drauf, dann geht es nicht darum, meiner Meinung nach, die anderen zu überzeugen. Wenn ich merke, die rücken davon nicht ab, dann muss ich eher für mich sorgen und sagen, ja, macht mal. Ja, dann ziehe ich mich dann da nur raus oder zurück. Das Problem fängt immer da an, wenn ich der Meinung bin, der andere muss die gleiche Sicht haben wie ich. Das ist ja das große Dilemma auch, gerade bei Corona, weil da haben wir ja nochmal eine andere Verantwortung, weil dadurch, dass es uns alle betrifft, ja, muss man sich dann natürlich, muss man eine Entscheidung treffen für alle. also die für alle gelten, weil wir alle also wir sind ein Teil der Gesellschaft und wir können als Gesellschaft nur zusammen funktionieren. Also es geht gar nicht anders. Weil wenn der eine sagt, ich hole mir das Essen, indem ich einbreche, dann haben wir ein Problem, wenn das jeder sieht. Mhm. Ne? Weißt du, ich meine, also wir müssen als Gesellschaft irgendwo eine Struktur haben. Also müssen uns irgendwie organisieren. Und da geht es schon darum, das auch abzuwägen und zu gucken. Mhm. Ja, ich hoffe, dann konnte ich die Frage beantworten. Oder meinst du das zu, ja, ne, oder?
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, wahrscheinlich im Einzelfall muss man echt schauen, genau wie man dann für sich am besten damit umgeht, ne, was einem am besten hilft. Wenn man jetzt wirklich auch, glaube ich, schon richtig hypochondrische Züge an sich bemerkt und merkt, man leidet da extrem drunter unter der aktuellen Situation, dann würde ich wahrscheinlich auch wirklich empfehlen, dann da eher sich auch Hilfe zu suchen. Ne? Wenn man jetzt aber einfach verunsichert ist und auch in Sorge ist, was ich auch total verstehen kann natürlich, dass man vielleicht auch versucht, sich aufgrund von mehr Fakten, so ein bisschen das, was du ja auch sagtest, also viele Fakten einholen, ne, guten Wissensstand, also alles so durchspielen auch, um da halt für sich nicht im Dunkeln zu tappen und einfach nur aufgrund von Vermutungen da so richtig in der Angst zu leben. Ne?
Richtig, richtig. Das geht tatsächlich nur so. Es ist anders schwierig.
Ja, und sich, wie du sagst, abgrenzen oder beziehungsweise Bedürfnisse mitteilen und da auch auf die gesellschaftliche Verantwortung einfach verweisen. Ne?
Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Das ist nicht anders möglich. Aber nur in den Fällen, wo es wirklich alle betrifft. Weil wenn die anderen das nicht betrifft, dann finde ich, ist es übergriffig, wenn man andere mit reinzieht in die Verantwortung, wenn es die wirklich nicht betrifft. Und gerade bei Gesundheit, wie jetzt bei dem Fall wie hier, müssen wir tatsächlich eine gemeinschaftliche Lösung finden, wenn es alle betrifft. Und das ist ja der Fall. Zumindest wird so angenommen.
Hast du denn viele Patienten mit dem Thema bei dir?
Corona?
Jetzt vor allem auch Hypochondrie.
Krankheitsangst. Ja. Hypochondrie habe ich auch, ja. Allerdings ist das so, ich habe mich ja, seitdem ich mich auf Trauma spezialisiert habe, ist das Thema mehr in den Hintergrund gerückt. Weil man, das ist tatsächlich weniger geworden, ja. Muss man so sagen, ja. Anfangs hatte ich mehr davon, mehr Fälle.
Mhm. Und hast du denn das Gefühl gehabt, du konntest denen auch immer gut helfen oder schnell helfen? Auch?
Das ist, wie ich gerade schon eingeteilt habe, das kann ich dir sofort sagen, Judith. Es gibt, das kommt darauf an, wo die Leute sich positionieren. Also die sagen, ich möchte lernen, ich möchte Vertrauen gewinnen, die kriegen das hin und das läuft. Die in diesen Zweifeln, dieser Unsicherheit sind und auch bleiben und sich nicht das zutrauen, zumuten und das aber auch nicht erkennen, dass das ursächliche Problem ist, dass sie nicht vertrauen können oder dass sie sich das nicht erlauben und was auch immer, die werden es tatsächlich, also zumindest ist es mein Verständnis, die haben es bei mir zumindest nicht geschafft. Es kann ja auch sein, dass ich da nicht der richtige Therapeut für die bin, das kann ja auch sein. Also ich muss auch mich in die Kirche in meinem Dorf lassen. Ne? Also es kann ja auch sein, dass ich vielleicht nicht das richtige Händchen für die Personengruppe habe dann in dem Fall, aber mein Verständnis ist eher, dass die Personen, dadurch, dass sie nicht vertrauen können, spätestens dann, wenn die das Gefühl haben, der kann mir nicht weiterhelfen, der erzählt eh immer nur dasselbe und entweder muss ich mich jetzt verändern oder, also ist dann so ein subjektives Gefühl wahrscheinlich von den Betroffenen, oder ich rede wahrscheinlich noch morgen von dem gleichen Thema und wir kommen nicht weiter. Na, und dann ist tatsächlich das so wie so eine Pattsituation dann, ne? Mhm. Nach dem Motto, ich will ganz gerne nach Berlin fahren, ich bin Schaffner und sag dann am Bahnsteig, dann müssen Sie hier Gleis 2. Wenn er sagt, nee, ich nehme Gleis 1, dann sage ich, nee, fährt aber nach München. Dann kann ich einsteigen. Muss man sich dann nicht wundern, wenn es dann heißt so, aber wieso geht's denn immer nach München? Ich will nach Berlin. Ja.
Naja. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Also auch da immer das Thema auch ein bisschen, ja, Offenheit, Eigenverantwortung auch wieder, ne, an der Stelle. Und
ja, nicht, dass man das muss, also dass man es haben muss, ne, am Anfang. Es ist auch vollkommen in Ordnung, dass die Betroffenen sagen, ich habe das nie gelernt. Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist vielleicht das, was ich lernen muss. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Alles gut, ja. Also das ist, finde ich, ist ja auch mit einem Teil sogar des Therapieprozesses. Aber das gilt es tatsächlich zu erkennen, das stimmt schon, ja.
Hm. Ja, Cordi, hast du noch was hinzuzufügen dem Thema?
Nee, nicht unbedingt. Ich überlege gerade, ich gehe gerade gedanklich da nochmal durch. Im Grunde genommen nicht. Es ist ein sehr großes Thema. Wir haben es jetzt versucht, so im Großen und Ganzen so ein bisschen so einzugrenzen, ne, wenn die Hörer das Gefühl haben, Mensch, ich war mit meinem Thema oder dem und dem Bereich noch nicht so, habe ich da noch nicht so drin gesehen, können die sich natürlich gerne melden oder nochmal mit Fragen oder so, dann gucken wir, inwieweit wir daraus dann halt nochmal was extra oder was Spezielles dann vermitteln, kurz und knackig oder so, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, haben wir den Begriff gut eingegrenzt. Mhm. Ja, ne, hätte ich sonst nichts mehr zu beizuführen.
Ja. Ja. Kennst du den Begriff Cyberchondrie?
Cyberchondrie? Nee, habe ich noch nie gehört.
Interessant, ne? Ich bin hier gerade auch beim Ärzteblatt und da wird Cyberchondrie jetzt quasi als auch eine Abwandlung der Hypochondrie beschrieben. Ist halt, weil es bezieht sich auf den Zustand beziehungsweise auf die Gefahr, dass Krankheitsängste durch Informationen aus dem Internet ausgelöst oder verstärkt werden.
Ah, okay, gut. Mhm. Ich kannte das nicht, dass das so als Begriff genannt wird. Das ist das, was ich eingangs erklärt hatte, dass halt durch die, so habe ich das jetzt verstanden, nach dem, was du gesagt hast, dass die Informationen, die gegeben werden aus dem Internet, für mich dann so die Wahrheit, die Realität, die Orientierung darstellt. Und dadurch, dass sie ja eh in den meisten Fällen emotional ist, wenn wir jetzt bei Tageszeitungen oder so sind, meistens sind ja emotional die Überschriften und so weiter, werde ich dann natürlich entsprechend gefärbt und habe dann an der Stelle Angst. Angst davor, dass mich das auch betrifft, dass mich das auch ereilt oder so. Und das ist zum Beispiel so, wenn es dann heißt, einer ist aus dem Knast ausgebrochen, oder Kindstod oder so, dann heißt dann so, boah, immer so, wir sterben so viele Kinder. Ist ja auch leider so, ganz, ganz klar, will ich nicht verharmlosen, auf gar keinen Fall. Aber man könnte von bestimmten Fällen nachher eine falsche Schlussfolgerung ziehen, die halt tatsächlich vielleicht auch durch die Zeitungen oder auch durch die Medien suggeriert werden. Deswegen bin eh immer ein totaler Freund davon. Liebe Leute, wenn ihr zu diesen dieser Cyberchondrie zählt, holt euch bitte Informationen aus mehreren Quellen und so seriöser die sind. Das seriöse heißt für mich, so nüchterner oder neutraler sie vermittelt sind, umso besser. Weil die Emotionalität ist meistens das, was es so schwierig macht.
Mhm. Ja. Ja, mega. Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Ne? Das ist auf jeden Fall natürlich auch ein hartes Thema.
Guck mal, ich kann ja auch sagen, eine Katze ist, ich könnte einen Sachverhalt ganz schnell darstellen und sagen, eine Katze ist über eine Mülltonne gelaufen, über eine Blechmülltonne. Ich kann das aber auch ganz anders erzählen. Ich habe gesagt, ein schwarzes Etwas hat gestern ganz laut polternd sich über ein großes Konstrukt bewegt und hat dabei ganz seltsame Geräusche gemacht. Da wird doch jeder denken, boah, was ist denn das für ein Monster? Ich überspitze das gerade so ein bisschen, aber es ist immer die Frage, wie vermittle ich was und was wird genau gesagt? Und dann muss man sich selber fragen, was brauche ich, was möchte ich? So funktionieren Horrorfilme, Gruselfilme zum Beispiel. Und das ist ja das, was ja, übrigens auch für die, die Angst haben vor Corona, also die so, oh Gott, was ist denn hier und da, würde ich immer empfehlen, überlegt euch gut, wo holt ihr eure Informationen her? Wenn ihr jeden Tag euch die Informationen anguckt, kann das sein, dass das einfach zu viel ist. Hinterfragt euch bitte eher, was brauche ich? Weil ich werde zu dem, oder ich definiere mich ja mit über dem, was ich erlebe. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag mich mit diesen Informationen beschäftige, werde ich in dem Bereich sensibilisiert. Das ist ganz, ganz normal. Das kennt ihr auch, wenn ihr euch für etwas beschäftigt und interessiert. Kuchen backen oder stricken, häkeln oder egal was. Ja, man wird dann so hinterher so schlau. Das wird ja meistens auch dann in Gesprächen wird das dann deutlich. Wusstest du schon? Guck mal hier, so und so ist das, weil man sich immer mehr informiert. Das ist erstmal was Tolles, aber es kann natürlich im Bereich von Angst, von Unsicherheit, von Befürchtungen mich nur in dem Bereich noch mehr verstärken. Mhm. Und vielleicht letzte Wort dazu. Macht euch klar, ihr habt die Kontrolle darüber. Ihr entscheidet, was ihr hört, seht und was euch beeinflusst. So hat Löwenzahn das immer gesagt. Kennst du noch Peter Lustig? Damals, heute war ja, danach gab es einen anderen, der hat immer gesagt, so, und jetzt abschalten. Ne? So, ja. Jetzt gut.
Ja, ist auch gut, auf jeden Fall. Also finde ich auch, aber das ist auch immer die Frage, was hilft einem mehr, ne? Abschalten oder sich mehr Informationen, weil ich habe ja gerade gesagt, manchmal ist es auch wichtig, sich mehr mit was zu beschäftigen, um alle Fakten zu kennen, ne? Damit man nicht nur so das Gefühl hat, so ein gefährliches Halbwissen zu haben und einfach die ganze Zeit dadurch in Ängsten zu sein, ne? Vielleicht, wenn ich wüsste, die Wahrscheinlichkeit, dass ich die und die Krankheit bekomme, ne, liegt bei so und so viel Prozent, wusste ich aber vorher nicht, ne? dann würde mir das vielleicht schon Beruhigung geben oder ne, irgendwie ein bisschen mehr bei mir auslösen.
Ich bin da bei dir. Deswegen würde ich dann empfehlen, gerade je nachdem, was es geht, bei Erkrankungen und so, wäre es für mich immer ganz klar eine Fachperson.
Ne? Du, da also das auf jeden Fall muss eine Stelle sein, die, gebe ich dir vollkommen recht, Kurt, muss auf jeden Fall eine Stelle sein, der ich Vertrauen wiederum, wie du schon vorhin ja mehrmals angeführt hast, schenke.
Weil um nochmal vielleicht da nochmal den letzten Punkt auch nochmal nur anzuteasern, der Punkt mit Verschwörungen oder so. Wobei ich jetzt nicht sagen will, was alles Verschwörungen sind, aber worauf ich hinaus will, ist Verschwörungen, das ist so etwas, das ist ja der Bereich auch der Spekulation, also wo ich versuche, Dinge nochmal anders wahrzunehmen, zu interpretieren, und da kann ich euch als Hörer auch sagen, da werden wir auch noch irgendwann, wir wissen noch nicht wann, aber auf jeden Fall nochmal eine extra Folge zu machen, weil das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, warum wir Menschen uns Dinge trotzdem dann als wahr annehmen und was macht überhaupt Wahrheit aus, woran orientiert man sich, bla bla bla. Das machen wir dann noch, auch sicherlich nochmal, ist ein sehr spannendes Thema, aber um es hier deutlich zu machen, Verschwörungen sind vor allen Dingen deswegen beliebt, kenne ich von mir selber auch, ja, John F. Kennedy oder andere Fälle, wo man dann rumspekuliert und so weiter, kann mich nur gut erinnern, das sind so Dinge, also John F. Kennedy, den Mord meine ich jetzt, ne? Da kann ich mich noch gut erinnern, das hat viel damit zu tun, dass man mit Wahrheitsfragmenten oder mit Aspekten, die man hat von der Wahrheit, von Fakten, die aber dann benutzt werden, um Dinge zu interpretieren. Dem erlegen ja natürlich auch Wissenschaftler. Also, ne, das nennt man dann Fachidioten, da zähle ich mich auch zu. Ne, wenn ich jetzt als Traumatherapeut zu bestimmten Dingen Fragen gestellt werde, werde ich die wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit diesem Wissen, was ich habe, entsprechend interpretieren. Ne? Also, um deutlich zu machen, abzuschließend damit, das ist, wenn ich anfange zu spekulieren, also mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, und diese Wahrscheinlichkeiten aber nicht sehr hoch sind, dann bin ich in dem Bereich des, also dann wird das alles nur limitiert durch meine Fantasie. Weil dann kann ich mir alles Mögliche dazu ausdenken, was das sein könnte oder was dann da ist und so. Und dann, je nachdem, wenn ich dann sehr sensitiv bin, geht natürlich meine Gedanken, meine Gefühle alles in diesen Bereich und verstärkt dann auch automatisch das. Ne? Also wenn es zum Beispiel heißt, wir keine Ahnung, wann wir wieder in Urlaub fliegen mit Corona, ne? Oder ob wann wir alle geimpft sind, und hilft das wirklich? Ja, dann werde ich ja automatisch, wenn in diesem Spekulatius-Bereich, ja, also spekulieren, komme ich nachher nicht zum Schluss. Irgendwann muss ich ja mal eine Entscheidung treffen. Für mich meine ich jetzt, ne? Sonst werde ich ja immer weiter verunsichert.
Das stimmt.
Ja.
Ja.
Spannendes Thema. Mal
sehr spannendes Thema. Wollen wir denn für heute den Deckel drauf machen? Oder?
Auf jeden Fall, für Hypochondrie, jetzt sind wir viele andere Themen reingehüpft. Genau, nee, da machen wir extra Folgen mal zu. Aber zu Hypochondrie, ja, würde ich jetzt auch sagen, da machen wir jetzt mal den Deckel wieder zu.
Sehr gut.
Richtig.
Wenn ihr noch Fragen habt, lasst es uns gerne wissen oder Anregungen zu dem Thema, dann schreibt uns einfach. Ne? Und ihr erreicht uns ja auf allen Kanälen.
Ja, so keine Panik auf der Titanic.
Nee, keine Panik auf der Titanic. Ihr Lieben, passt in diesem Sinne gut auf euch auf, macht euch nicht zu viele Gedanken, und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ansonsten jetzt, kommt weiterhin
gut
in den Tag, in die Woche, wo auch immer rein.
Genau, bis zum nächsten
Mal. Ciao, Bruderherz. Tschüss.
Ja, ciao.
Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort bekommt ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber sprecht.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.
Yeah.